Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und heute geht es um alle Bücher, die ich im Jahr 2021 gelesen habe. Ich werde hier einfach so eine kleine Zusammenfassung der jeweiligen Bücher geben und dann einfach immer so ein paar Erkenntnisse, ein paar Gedanken zu den jeweiligen Büchern mit euch teilen. Ja, Finanzbücher gibt es natürlich mittlerweile wie Sand am Meer. Und da sind wir auch schon bei dem ersten spannenden Punkt dieses heutigen Podcasts, nämlich wie viele Finanzbücher kann man und sollte man eigentlich lesen? Das ist gar nicht so eine einfache Frage, denn häufig ist es nämlich so, du fängst an, dich mit einem Thema zu beschäftigen und hast so ein großes Interesse daran, dass du erstmal wie ein Schwamm sämtliches Wissen versuchst aufzusaugen. Und das führt gerade in etwas so Komplexem wie dem Finanzthema zwangsläufig dazu, dass du einen gewissen Verwirrungsgrad erreichst. Das heißt, du kommst von einem Buch zum nächsten und das führt dann manchmal zu mehr Fragen, als eigentlich an Antworten du gesucht hast. Und meine Lösung für dieses Problem ist ja immer, dass man immer, wenn man ein Buch gelesen hat, und am besten schon während der eigentlichen Umsetzung dieses Buches, also oder während man dieses Buch liest, bereits mit der Umsetzung dieses Buches auch zu beginnen, gerade im Finanzbereich. Und hier ist es nun mal einfach so, dass meiner Meinung nach jetzt im Jahr 2021 nicht so viel interessante neue Bücher veröffentlicht worden sind. Und ich stelle immer wieder fest, auch wenn ich dann bei Blinkist durchscrolle, durch die ganzen neuen Veröffentlichungen oder auch bei Audible anschaue, was gibt es hier Neues zu hören und so, dass man dann so Hörproben macht oder auch mal so in das Buch reinschaut, wenn man mal zum Beispiel in einem Buchladen ist oder in irgendeiner Bücherei oder so. Und dass sehr, sehr, sehr häufig einfach Wiederholungen aus vorherigen Büchern oder Zusammenfassungen, kann man sagen, wie so eine Art Aggregation aus verschiedensten Erkenntnissen, die es eigentlich schon gibt, nur in irgendeiner Art und Weise in einer neuen Story verpackt erzählt werden. Und teilweise ist das sogar so, dass auch viele Buchautoren ihre eigenen Bücher immer wieder neu auflegen für ja, angeblich andere Zielgruppen und diese Bücher dann aber meistens zu so 70-80% auch genau dem ähnlichen Inhalt ja, wiedergeben, den sie halt schon irgendwie Jahre davor verfasst haben. Ein ja, absolutes Paradebeispiel natürlich dafür ist Robert Kiyosaki, der eigentlich mit seinem Grundstein Rich Dad, Poor Dad einfach ein super Standardwerk und Basislektüre eigentlich geschaffen hat für Leute, die sich für Investments und unternehmerisches Denken und das ganze Mindset drumherum und so weiter ja, interessieren und auch mit diesem Cashflow Quadrant so ein einfaches Prinzip geschaffen hat, wo man einfach viele Dinge so immer grundlegend lernt einzuordnen und das war eigentlich ein echter Dienst, den er hier geleistet hat, aber ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal irgendwie bei Robert Kiyosaki noch euch ein neueres Buch oder so von ihm durchgelesen habt, aber meiner Meinung nach ist das alles wirklich weit, weit, weit unter der Qualität und unter dem, was man von ihm eigentlich in den ersten Büchern so gewohnt ist. Das heißt, einerseits ist das halt eben das Problem und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an passives Investieren und an solche Sachen denken, da gibt es auch nicht so viel Neues zu erklären. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit der menschlichen Anatomie, die irgendwie ein bisschen mehr als 600 Muskeln hat ein Skelettsystem, ein Herz-Kreislauf-System, hat ein, ja, ein Lymphsystem und ein paar Organe und so weiter. Und wenn man die irgendwann mal so drauf hat oder wenn man halt irgendwie so halbwegs weiß, wie der menschliche Körper funktioniert, dann hat man das eben dann drauf. Ja? Na klar, kann man jetzt in jedem einzelnen Bereich sich immer weiter vorarbeiten und so. Aber ich sag mal jetzt für diesen allgemeinen gegenwärtigen Umgang, den man im persönlichen Alltag braucht, reicht es ja aus, dieses in diesem Fall halt anatomische Basiswissen, gerade im Bereich ETF und so weiter, zu haben. Und wie viele Bücher will man sozusagen immer wieder aufs Neue im Bereich ETFs oder so lesen? Ja, es gibt einfach nicht so viele neue Erkenntnisse, die man hier tagtäglich dazu gewinnen kann. Und deswegen überrascht es euch vielleicht auch, dass ich im Jahr 2021 ganze 4 Bücher gelesen habe. Ich habe extra nochmal nachgezählt und ich habe extra auch nochmal bei Audible reingeguckt und bin meine ganzen Bücherregale, bin beim Kindle Reader und so weiter überall durchgegangen. Und wenn ich tatsächlich sage, okay, welche Bücher habe ich wirklich mal von Anfang bis Ende durchgelesen oder mir durch angehört, dann sind es insgesamt ganze 4 Stück. Ja. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt viel. Ich habe also schon Jahre gehabt, in denen ich auch mal 15 bis 20 Bücher eigentlich gelesen habe, manchmal sogar noch mehr. Aber ja, dieses Jahr hat mich einfach kein Buch so sehr dann irgendwie, abgesehen von den 4, so interessiert oder so gefesselt, dass ich es irgendwie lohnenswert gefunden hätte, bis zu Ende zu lesen. Und das ist eben auch immer so ein Aspekt, der sich vielleicht auch irgendwie im Laufe der Zeit immer mal wieder wandelt. Aber ich weiß nicht, wie es da euch bei dem Thema geht, ob man jetzt zum Beispiel ein Buch unbedingt zu Ende immer lesen muss, auch wenn man irgendwie mittendrin merkt, dass es irgendwie gar nicht der Schreibstil ist oder gar nicht irgendwie Spaß macht oder gar keine Erkenntnisse bringt oder so, dann denke ich mir halt immer so, okay, nee, lieber irgendwie ein anderes Buch nehmen oder einfach erstmal wieder eine Pause machen oder auch die Frage stellen, warum lese ich eigentlich gerade ein Buch, ja, oder brauche ich jetzt wirklich schon wieder in irgendeinem Bereich wirklich neues Wissen, oder ist es einfach irgendwie so dieser ständige Aktionismus und dieser Aktivitätsdrang, wo ich schon irgendwie glaube, ich werde jetzt wieder eine neue Formel finden, mit der ich irgendwie schnell reich werden kann und so weiter, ja. Und deswegen fangen wir jetzt auch mal beim ersten Buch, was ich hier heute mit euch diskutieren möchte, mit einem Buch an, welches du wahrscheinlich, oder kann ich sogar sagen, zu 99,9% nicht kennen wirst und welches ich aber für sehr, sehr, sehr lesenswert erachte. Und zwar heißt dieses Buch Not a Penny More, Not a Penny Less. Ja, in Deutsch nicht ganz treffend übersetzt, nicht alles, was Gold ist, glänzt. Ja, und dieses Buch, es ist kein Sachbuch, sondern ein Roman. Und zwar stammt dieses Buch von Jeffrey Archer, einer meiner absoluten Lieblingsbuchautoren. Und von dem stammt übrigens auch Kain und Abel, eigentlich einer der besten und interessantesten und spannendsten Romane, den jeder, der auch sich für Börse und Wirtschaft interessiert, meiner Meinung nach gelesen haben sollte. Und dieses Buch Not a Penny More, Not a Penny Less ist sein erstes Buch, welches im Jahr 1976 schon erschienen ist. Und so ein bisschen vergleichbar auch mit Kain und Abel. Er schreibt immer so diese typischen Aufstiegsgeschichten, die auch sehr viel immer mit Börsenrelevanz und mit irgendwelchen Deals, die gemacht werden und so weiter, zu tun haben. Aber das Ganze halt immer verpackt in eine Romanform, die einen wirklich fesselt und das einfach sehr viel Spaß macht zu lesen. Und ich finde, das ist auch immer so eine der wichtigsten Komponenten oder der wichtigsten Aspekte. Und dass alle eigentlich guten Bücher, die ich gerne lese, in irgendeiner Art und Weise auch in spannende Geschichten verpackt sind. Dass man halt nicht einfach nur das Gefühl hat, man liest irgendwelche Telefonbücher. Also Werner Herzog, der ja einer meiner Lieblingsregisseure, ein deutschsprachiger Regisseur, der hat mal gesagt, wenn die Fakten das Wichtigste wären auf der Welt, dann könnte man eigentlich den ganzen Tag nur Telefonbücher lesen. Weil da sind überall nur Fakten drin, aber es ist halt einfach nicht wirklich spannend erzählt, oder? Und deswegen kommt es eben auf das Wie an und wie wird eine Story erzählt, ja, und was passiert so drumherum und so. Und das sind einfach die Arten von Büchern, die mich fesseln, die mir Spaß machen. Und wenn ihr da gute Tipps habt und gute Literaturempfehlungen, gerade natürlich immer auch mit so Finanz- und Börsenbezug, dann immer gerne her damit. Und dieses Buch, also Not a Penny More, Not a Penny Less, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich lese diese Bücher ganz gerne mittlerweile einfach auf meinem Kindle E-Reader, beziehungsweise einfach auf meinem Smartphone. Das ist groß genug. Da kann man sich einfach die Kindle-App downloaden und dann kann man die natürlich direkt einfach dort ordern. Muss gar nicht erst lange warten, bis die irgendwie mal verschifft werden. Und außerdem kennt ihr das vielleicht auch, dass die Bücherregale irgendwann zu Hause halt eben auch immer weiter Platz beanspruchen. Irgendwann kann man seine ganzen Wände mit Bücherregalen tapezieren. Das sieht natürlich optisch schön aus, aber gerade wenn man auch mal umziehen will oder so, ist es natürlich irgendwie so ein bisschen umständlich. Mich würde es auch mal interessieren, wie das eigentlich bei euch ist, so vom Verhältnis her. Also ich kann wirklich sagen, wirklich ausgedruckte physische Bücher habe ich wirklich sehr selten. Meistens ist es aber so, bei solchen Büchern wie auch eins, über das ich auch noch gleich berichten werde, da ist es tatsächlich besser, wenn man es tatsächlich sich auch mal gedruckt holt. Hier ist es nämlich auch so, da habe ich mir das als Hörbuchversion geholt bei Audible und das war auch sehr gut erzählt. Das ist natürlich auch immer wichtig, einen guten Sprecher zu haben und auch sehr verständlich, aber trotzdem ist es dann immer gerade bei so eher wissenschaftlich orientierten Büchern so mit sehr vielen Quellverweisen und ja, irgendwelchen Literaturempfehlungen und Tabellen und Charts und so natürlich immer irgendwie ein bisschen besser, wenn man das Ganze sich dann auch mal als ausgedruckte Form wirklich holt. Ich habe mir gerade eben übrigens vorhin ein neues Buch bestellt, das ETF-Portfolio, wie sie ein fast unschlagbares Depot zusammenstellen und managen von Markus Neumann. Und dieses Buch habe ich mir lustig, dass ich das jetzt hier erwähne, weil ich ja gerade eben auch davor was über ETFs und so weiter und Bücher in dem Bereich gesagt habe. Aber dieses Buch von Markus Neumann habe ich tatsächlich von Jonathan empfohlen bekommen und der hat gesagt, das ist das wirklich nochmal in einem ETF-Sektor, wo wir ja also meistens den Gerd Kommer als quasi ETF-Papst alle lesen, auch weil eine ganz gute Alternative mal ist mit einfach ein paar neuen und anderen Gedankengängen auch, gerade auch was solche Entspar-Systeme und so weiter angeht, die man, muss ich jetzt leider ehrlicherweise so sagen, jetzt in dem letzten Buch von Gerd Kommer bezüglich dieser ETF-Strategie für die Rente und so weiter nicht wirklich plausibel bekommen hat. Also ich war da eher so ein bisschen unzufrieden mit. Ganz im Gegenteil aber, und das ist ja bei mir, bei Gerd Kommer sowieso immer eine sehr interessante Beziehung, wenn ich das beobachte, weil Gerd Kommer ist immer so, die meisten Sachen, die er sagt, sind einfach sehr fundiert und man kann sehr häufig mit dem Kopf nicken, wenn man auch seine Blogbeiträge liest und so. Manchmal habe ich einfach so fundamental Probleme mit seinen Ansichten bezüglich einigen Dingen. Und dann andererseits stimme ich wieder sehr stark zu. Und wisst ihr was? Das ist eigentlich, und deswegen ist es immer so spannend, auch die Sachen zu lesen, auch wenn man dann zum Beispiel mal so enttäuscht ist von so einem Buch, weil das ist eigentlich die beste Art für mich, finde ich, auch zu lernen. Ich liebe es einfach, von Leuten Sachen zu lernen, wo ich sehr häufig auch mal nicht übereinstimme. Das Allerschlimmste, ich habe jetzt zum Beispiel, und das ist vielleicht auch nochmal ein allgemein ziemlich interessanter Gedanke für euch, ich habe zum Beispiel vorhin ein neues Hörbuch, oh, das ist jetzt nicht neu rausgekommen oder so, aber für mich halt ein neues, was ich gerade nämlich höre, nachdem ich das letzte ausgehört habe, ist von Yuval Noah Harari und das heißt 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und da bin ich gerade dabei, mittendrin das zu hören. Sowas ist natürlich einfach wunderbar als Hörbuch zum Beispiel, ja, wo es einfach sehr viel um Konzepte und um Gedanken geht und um diese Erzählungen, die er selber erwähnt. Und das habe ich dann so bei Instagram gepostet, weil ich ja auch immer da so ein bisschen mit euch teile, was ich gerade lese. Und da hat mir einer dann so geschrieben, das ist doch so voll der linke Professor und so. Und warum, was willst du denn von dem sozusagen? Und ich habe mir gedacht so, wenn du jetzt immer nur die Bücher und die Autoren liest, denen du in 99% der Fällen immer zustimmst und von denen du schon eigentlich fast alles gelesen hast, wie viel Neues willst du dann noch irgendwie mit aufschnappen? Oder an wie vielen Reibungspunkten willst du sozusagen deine eigenen Argumente dann noch schärfen, okay? Das heißt, immer wenn man auch so ein bestimmtes Prinzip oder eine bestimmte Meinung zu einem Thema hat, dann ist es nicht meiner Meinung nach immer der Sinn der Sache, dass man diese Meinung immer weiter und weiter bestätigt durch ähnliche Autoren oder Leute, die so ähnlich denken. Also es würde mir persönlich, sorry jetzt für diesen Satz, lieber Rainer, aber es würde mir persönlich nicht so viel bringen, jedes einzelne Dr. Rainer Zittelmann Buch immer wieder und so weiter zu lesen, weil Dr. Rainer Zittelmann sowieso jemand ist, mit dem ich in fast allen Punkten immer übereinstimme. Und das funktioniert dann auch als Podcast deswegen so gut zwischen uns. Und jedes Mal würden wir am liebsten die Zeit überziehen und so, weil wir uns eigentlich da super ergänzen und so, weil wir eben ähnliche Ansätze haben so häufig. Aber gerade was jetzt natürlich auch so die Schärfung der eigenen Argumente und auch so die Weiterentwicklung von eigenen Gedanken angeht, finde ich es gerade auch mal interessant, Sachen zu lesen, von Autoren oder von Leuten, wo man erstmal denkt, so, boah, nee, das fällt mir manchmal sogar richtig schwer, ja. Also so ein Buch von Marcel Fratscher zum Beispiel, wirklich von A bis Ende durchzulesen, ich weiß gar nicht, ob der schon ein Buch verfasst hat, ich glaube aber bestimmt schon, ja. Also wirklich einem Ökonomen, der meiner Meinung nach auch als Sprachrohr der SPD eigentlich dienen könnte und der ja eigentlich auch ein großer Fan von Piketty ist. Piketty, eine Schande, sich überhaupt Ökonom zu nennen, meiner Meinung nach. Ja. Und dort halt natürlich diese Gedanken dann nachzuvollziehen und zu verstehen, ist natürlich dann auch eine besondere Herausforderung. Ja. Und deswegen ist es natürlich, meiner Meinung nach, wollte ich nur einfach nochmal sagen, ich habe auch einfach viel gelernt von den Schriften und von den Büchern von Martin Luther King teilweise. Ja. Früher Martin Luther King Day bei uns in der Schule immer, hatten wir immer keine Schule, das war der einzige Grund, warum ich den Typen cool fand, ja, weil wir wegen denen immer einen Schulfeiertag hatten. Aber dann später irgendwann habe ich mal angefangen, Martin Luther King zu lesen. Und auch Martin Luther King war jemand, der jetzt rein ökonomisch und geldtheoretisch total linke und sozialistische Ansätze hatte, der aber mit seinem ganzen Prinzip von gewaltloser Konfrontation und gewaltlosem Protest und so einfach wahnsinnig interessante psychologische Ansätze hatte. Und gerade jetzt, gerade in der heutigen Zeit, gerade wenn wir uns jetzt diese ganze Pandemiesituation und all das mal anschauen und den Umgang damit auch, und viele reden und schreiben über Spaltung und nutzen Twitter und Social Media. Die Menschen müssen alle mal Martin Luther King lesen. Weil Martin Luther King beispielsweise jemand war, der gesagt hat, pass auf, wenn wir protestieren, indem wir gewalttätig sind und indem wir uns wehren, indem wir sozusagen ja Straßenschlachten machen und indem wir halt, und da gab es ja auch innerhalb dieser schwarzafrikanischen und schwarzamerikanischen Szene andere Leute, die das ganz anders gesehen haben, wie Malcolm X beispielsweise, ja, und viele andere auch. Und er hat, sein Argument war so stark, weil er gesagt hat, wenn wir protestieren, indem wir Sachen kaputt machen, indem wir so aufbegehren, indem wir direkte Konfrontationen machen, dann bringen wir unser Gegenüber nicht dazu, nachzudenken über ihre Handlungen, sondern dann geben wir ihm mehr Benzin für sein Feuer sozusagen und beschleunigen eigentlich nur diesen gegenseitigen Kampf immer mehr. Und durch diesen gewaltlosen Protest, also dass wir einfach protestieren, aber komplett gewaltfrei, selbst wenn andere Menschen gewalttätig werden und so, bringen wir einfach auch andere Menschen dazu, auf einmal sich selbst viel mehr zu hinterfragen. Ja? Also das mal nur so, wenn man sich auch so die Art und Weise anschaut, wie teilweise die Pandemie in Deutschland gehandelt wird seitens der Politik, da würde man einfach nur sagen, ey, lest mal ein bisschen mehr Martin Luther King und da hättet ihr sehr viel gewonnen, ja. Andere Sachen sind zum Beispiel auch Einstein, ja. Also ich finde, es gibt ja auch so spannende Hörbücher über auch so die ganzen Schriften von Einstein und so. Da würde man auch teilweise sich die Haare raufen über Ideen, die er teilweise hat, was so Gesellschaftstheorie und Kommunismus und so weiter angeht, wo ihr euch denken würdet, alter Einstein war ja übelste Sozi, ja, und das war er auch ökonomisch gesehen. Aber trotzdem hat er natürlich aufgrund dieser überragenden Intelligenz immer wieder auch interessante Theorien und Ansätze, sodass man selbst, wenn man jetzt in einem Bereich nicht mit ihm übereinstimmt, trotzdem sehr viel natürlich in andere Stellen lernen kann. Deswegen einfach nochmal ein kleiner Exkurs hier zu diesem Thema. Und jetzt, um auch wieder zurück den Bogen zu spannen zu Gerd Kommer, komme ich jetzt zum zur zweiten Buchempfehlung auch endlich mal oder zum zweiten Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Und zwar handelt es sich hier um das Buch Souverän Vermögen schützen von eben genau jenem Gerd Kommer. Also immer wenn irgendein Buch mit Souverän beginnt, dann weiß man ja schon, okay, das ist hier Gerd Kommer. Und hier muss ich tatsächlich sagen, falls ihr dieses Buch lesen möchtet, ich empfehle euch ganz klar, macht's nicht wie ich, holt euch nicht das Hörbuch, sondern holt euch ein gedrucktes Exemplar, wo ihr auch direkt Notizen machen könnt, weil ich habe zwar auch mir während dieses Hörbuches immer dann Notizen gemacht in meiner App dazu, aber es ist dann einfach doch irgendwie was anderes, finde ich, wenn man das auf dem Handy als Notiz hat, wie wenn man jetzt in einem Buch direkt auch mit reinschreiben kann und sollte. Ja? Und gerade bei diesem Buch sollte man eben, wie gesagt, einfach die gedruckte Version sich holen. Und ich glaube, ich werde es auch noch irgendwann mal machen, wenn dieses Thema dann wieder etwas relevanter wird. Weil jetzt aktuell bin ich nämlich noch in der Vermögensaufbauphase. Und laut Gerd Kommer gibt es eben eine Vermögensaufbauphase und eine Vermögensschutzphase. Und diese beiden sind halt einfach voneinander getrennt und diese beiden Phasen bedürfen auch unterschiedlicher Risikorenditeprofile. Und dieses Buch ist wirklich absolut empfehlenswert und zwar nicht nur für multimillionenvermögende Stiftungsbesitzer oder irgendwelche Leute, die zig Immobilien im eigenen Bestand haben, sondern ich finde, dieses Buch ist eigentlich für jeden Menschen relevant, der schon im Prozess des Vermögensaufbaus sich befindet. Ich habe jetzt gerade wieder auch einen lustigen Film geguckt mit, was heißt lustig, ja, einen unterhaltsamen Film geguckt mit Diana, der hieß Alles Geld der Welt. Und der handelte von dieser Paul Getty-Entführung damals in den 70ern und wie dieser Großvater, der damals der reichste Mensch der Welt war, das Lösegeld ewig nicht zahlen wollte für seinen Enkel, ja. Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Film auch. Und da gibt es eine Stelle im Film, wo er sagt so, reich werden tut heute jeder. Jeder Depp kann irgendwie mit irgendeiner dummen Idee reich werden. Aber reich bleiben, das tun eben nur die wenigsten. Und das ist halt eben der Aspekt, der in diesem Buch von Gerd Kommer ganz klar hervorgehoben wird, nämlich dieses Reich bleiben. Und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, weil nehmen wir mal an, du steckst sehr viel Zeit und Energie in diesen Vermögensaufbau rein. Du musst ja erstmal anfangen, mit Kapital, was du dir mühsam abgespart hast, zu wirtschaften, das irgendwie in renditeträchtige Investments zu stecken. Und dann noch neben den ganzen Steuern und Gebühren und Kosten irgendwie einen Überschuss an Rendite zu machen, den du am besten investiert lässt und dann eben ein Vermögen aufzubauen. Also Vermögensaufbau, ist, wenn man sich auch so die aktuellen Krisen und so weiter anschaut, nicht eine Sache, die ich sag mal so, sie ist simpel, aber sie ist nicht einfach in der Umsetzung immer. Ja? Und deswegen, je mehr Vermögen man eben aufbaut, desto mehr muss man eigentlich auch investieren in den Schutz von diesem Vermögen. Und da gibt es einfach wunderbar viele Gedanken, Konzepte und neue Ideen, die man zum Beispiel in diesem Buch gewinnen kann. Und eine von diesen Ideen ist zum Beispiel, und da will ich jetzt so ein ganz bisschen drauf eingehen, ist eben dieser Aspekt der Familienstiftung. Und das erste Mal, wenn man jetzt zum Beispiel mit Unternehmensgründungen oder so zu tun hat, dann erfährt man ja, oder das sieht man dann auch immer in den ganzen Anmeldeformularen und so, da steht dann irgendwas von juristische Person. Ja, also du als Privatperson bist einfach du selbst, ja, als Mensch. Und dann gibt es noch, wenn du eine Firma hast, diese Firma als juristische Person. So, und dieses Konzept der juristischen Person, wenn man das so nach und nach verstanden hat, dann versteht man auch so, okay, was ist denn der Vorteil von so einer Familienstiftung? Ja, und der Vorteil von so einer Familienstiftung ist, dass diese Stiftung niemandem mehr gehört. So, diese Stiftung dient und gehört sich eigentlich nur selbst. Und bei Unternehmen und bei Privatpersonen oder natürlichen Personen, sagt man eigentlich richtig, ist es ja so, dass die meistens eine Halbwertszeit haben und dass sie meistens irgendwann sterben. So, bei Stiftungen ist es so, die können rein rechtlich gesehen Ewigkeiten funktionieren. Ja, die müssen eigentlich nie sterben. Und das, der große Vorteil eben von Stift- und von Familienstiftungen ist, dass die sich eigentlich nur selbst gehören. Und wenn sie jetzt niemandem gehören, ne, dann ist es natürlich auch sehr schwierig, zum Beispiel für potenzielle Gläubiger oder so, einfach Vermögensgegenstände von dieser Stiftung zu beanspruchen. Ja. Und deswegen ist das ein sehr, sehr, sehr spannendes Konzept. Und es gibt ja auch so ein, dann in diesem Buch eine interessante Gegenüberstellung zwischen einer Familienstiftung in Liechtenstein und einer Stiftung in Deutschland und welche Vorteile, also wirklich glasklare Vorteile, muss man an dieser Stelle sagen, die Familienstiftung in Liechtenstein hat, weil zum Beispiel zu einer Gründung von so einer Stiftung man keine Behördenbestätigung benötigt, wie zum Beispiel in Deutschland. Und da es in Deutschland zum Beispiel nach 30 Jahren Bestehen von so einer Stiftung immer so eine Art Ersatzerbschaftssteuer auf dieses Stiftungsvermögen anfällt. Und das ist zum Beispiel in Liechtenstein auch nicht der Fall. Und eine Sache, die auch interessant ist, und das war gerade auch deswegen super, das von jemand wie Gerd Kommer so aufgedröselt zu bekommen, ist, dass wenn wir jetzt irgendwie an so Liechtenstein oder Stiftung oder irgendwie sowas denken, dann denken wir eigentlich sehr schnell auch irgendwie an Paradise Papers und Panama Papers. Und da gab es ja neulich auch wieder eine Veröffentlichung zu. Und gerade in diesem ganzen Kontext von Umverteilung und soziale Gerechtigkeit und Schere zwischen Arm und Reich und die Reichen werden immer reicher und all diesen ganzen Gedöns, hat natürlich so dieser Begriff Familienstiftung in Liechtenstein so bei vielen Leuten immer noch so einen, ja, nicht unbedingt eine positive Konnotation. Und das liegt vor allem daran, dass damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern konntet, aber da gab es, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen hieß, aber Zumwinkel war sein Nachname und der war CEO von der Post AG damals. Und der hat halt, wurde wegen Steuerhinterziehung unter anderem mit Hilfe von so einer Stiftung in Liechtenstein halt eben angeklagt und das Ganze ging sehr, sehr groß durch die Medien und somit ist das eben auch so in Verruf geraten. So, und das Herzogtum Liechtenstein sah sich dann natürlich so ein bisschen unter Druck gesetzt und hat dann aber mit der sogenannten Weißgeldstrategie einfach nach und nach alles dafür getan, um eben ein absolut sauberes Image zu bekommen in Bezug auf so Stiftungen und Stiftungsvermögen und Gründungen derer und so weiter. Ja? Also, dass sie zum Beispiel auch den internationalen Datenaustausch haben, dass sie die Transparenz und so weiter haben. Und ich glaube auch, das ist zumindest auch eine Sache, dass man jetzt, wenn man so ein Buch von Gerd Kommer liest, da nicht irgendwelche Tipps und Tricks drin findet, wie man zum Beispiel Steuern hinterziehen sollte, ja, weil Steuerhinterziehung ist natürlich illegal und deswegen sollte man das natürlich auch nicht irgendwie anstreben, aber eine Familienstiftung beispielsweise zu unterhalten in Liechtenstein ist etwas völlig Legales, auch für einen deutschen Staatsbürger und bringt halt eben vielfache und zahlreiche Vorteile für Vermögensschutz, die man halt eben nutzen kann für sich. Und deswegen, auch wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht an diesem Punkt ist, dass man sagt, ich bin jetzt in der Vermögensschutzphase, finde ich es trotzdem schon mal interessant, dass man sich so einarbeitet und so einzelne Konzepte und Ideen davon aufnehmen kann, um eben zu überlegen, wie kann ich eigentlich später mal das ganze Vermögen, was ich eben aufbaue, auch sinnvoll schützen. Weil ich finde, es gibt halt eben nichts Schlimmeres, als Vermögen wieder zu verpulvern und dann irgendwann wieder bei Null zu sein. Ist zwar auch nicht das Ende aller Tage, ja, hat man vielleicht trotzdem ein spannendes Abenteuer und eine lustige Zeit gehabt, aber ich finde es dann doch ein bisschen cooler, wenn man vermögend bleibt. Ja, obwohl ich habe auch ab und zu den Scherz, dass ich zu Diana sage, so, dass ich ihr so sage, so, weißt du, eigentlich ist der Werdegang so, ja, bis 30 richtig Gas geben, dann mit Mitte 30 irgendwann Multimillionär, dann so mit Ende 30, 40 pleite, also komplett pleite oder überschuldet und dann mit 50 dann nochmal loslegen und Milliardär werden. So ist eigentlich der klassische Weg, ja. Aber nun gut, um das, wenn man ein bisschen weniger nervliche Anspannung haben will, kann man natürlich auch sowas mal lesen und sich damit beschäftigen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und sehr lesenswert. Und wenn wir schon gerade dabei sind, über Bücher zu reden, dann muss ich natürlich auch über Blinkist reden, weil Blinkist, da geht es nur um Bücher und umsonst nichts anderes. Und ich kann sagen, vielleicht ist auch Blinkist etwas schuld daran, dass ich nicht so viele Bücher mehr tatsächlich ausgelesen habe, weil man natürlich über Blinkist schon einfach die wichtigsten Kernaussagen von vielen Sachbüchern zusammengefasst bekommt. Ja? Und deswegen ganz häufig auch eben einzelne Bücher gar nicht mehr komplett lesen muss. Und das ist natürlich auch genau dieser Mehrwert, den diese App Blinkist bringt, weil du bekommst eben die Kernaussagen von vielen Büchern in einfachen und simplen Blinks zusammengefasst. Du kannst dir das Ganze also anhören. Ich muss sagen, ich lese mir das nie durch. Ich höre mir das immer nur an, und merke mir das eigentlich immer am besten so. Entweder ich mache das gerade beim Gassi, aber ich habe auch sonst festgestellt, ich kann es nicht so gut machen, wenn ich es irgendwo nebenher mache. Also wenn ich irgendwie gleichzeitig noch irgendwas anderes Wichtiges zu tun habe, weil dann merke ich mir diese Kernaussagen nicht wirklich, ja. Sondern auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier von Hermann Sinon Hidden Champions die neue Spielregeln im chinesischen Jahrhundert mir angehört habe, dann laufe ich in meinem Zimmer einfach so umher, schaue dabei aufs Meer und denke wirklich über das, was dort in den Blinks gesagt wird, intensiv nach, weil dadurch bleibt es dann auch viel besser im Gedächtnis. Ja? Und Hermann Simon, dessen Autor, den habe ich über Rainer Zittelmann kennengelernt, der hat ja dieses Konzept der Hidden Champions bekannt gemacht, kann man sagen. Also Hidden Champions Unternehmen, die eigentlich keiner kennt, obwohl sie in ihren Nischenbereichen sehr häufig Weltmarktführer sind. Ja? Also so ein Unternehmen wie Flexi beispielsweise, die ganzen Flexi-Leinen herstellen. Die Hundebesitzer kennen sie vielleicht, viele andere aber nicht, und die sind eben Weltmarktführer, ja, ein deutsches Unternehmen. Oder Webasto, einer der größten Automobilzulieferer, die so im Bereich Schiebedächer und Cabrio-Autos unterwegs sind, in über 100 Ländern tätig. Und ja, viele Leute kennen sie irgendwie gar nicht. Die sind auch natürlich leider sehr häufig nicht börslich notiert, aber ich habe auch noch, und das ist das Interessante auch, wenn du jetzt so ein Buch zum Beispiel in Form von Blinks zusammengefasst bekommst, dann denkst du dir als Kapitalist natürlich, okay, kann ich davon irgendwie eine Rendite machen? Kann ich da in diese Hidden Champions investieren? Oft natürlich eben nicht, weil die nicht an der Börse sind. Aber es gibt natürlich auch solche Unternehmen wie zum Beispiel die Deutsche Beteiligungs AG, über die ihr natürlich indirekt dann wiederum auch in solche Hidden Champions investieren könnt. Also das ist auch das Interessante, dass man natürlich über so ein Buch, auch wenn es jetzt nicht direkt um Börsenunternehmen geht, trotzdem was lernen kann über deutsche Wirtschaft, über Statistik, über, auch in diesem Buch geht es viel um Globalisierung und wo die Globalisierung gerade ins Stocken gerät, was so die Gegenentwicklungen sind und was das eben auch für Herausforderungen mit sich bringt. Das ist auf jeden Fall richtig ja, interessant, und deswegen empfehle ich es euch. Genau wie eben auch Blinkist als App selbst, denn es gibt natürlich neben diesem Buch noch viele, viele Tausende, 4.000, 5.000 Hörbücher mittlerweile, die ihr euch in Blinks zusammenfassen lassen könnt. Und ihr könnt, wenn ihr auch so interessiert seid, also dass ihr sagt, okay, geil, das will ich jetzt komplett hören, dann könnt ihr euch sehr häufig jetzt mittlerweile sogar das Hörbuch direkt dann bei Blinkist auch über euer Konto bestellen. Ja, und dann gibt es am Ende der Bücher noch sehr häufig Zusammenfassungen und Tipps und Tricks und alle möglichen zusätzlichen Mehrwerte, die ihr noch dann halt für euch rausziehen könnt. Und ihr könnt, das ist das Beste von allem, natürlich 25% Rabatt bekommen auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr müsst dafür einfach auf blinkist.com/amk gehen und dort das Abo abschließen. Dann bekommt ihr eben diese 25% Rabatt direkt eingebucht. Also BLIKIST, Blinkist, ja, .com/amk. Let's go! Ja, dann kommen wir doch gleich mal zum dritten Buch. Ist ja schon die Hälfte jetzt durch. Und das dritte Buch, das habe ich dieses Jahr auch mir angehört. Und zwar ist das von Reed Hastings und Aaron Meyer. Das habe ich zufällig entdeckt, weil ich einfach immer gerne Videos von Reed Hastings und so mir anschaue. Reed Hastings war ja früher mal Lehrer, aber dafür ist er jetzt nicht unbedingt bekannt geworden und erst recht nicht reich geworden. Reich geworden ist er, indem er das Unternehmen Netflix gegründet hat und lange Jahre auch CEO war. Er wurde ja mittlerweile von Ted Sarandos abgelöst als CEO. Und ja, Reed, ich habe dann irgendwann mir überlegt, hey, hat Reed Hastings, Hat der nicht mal irgendwann so ein Buch geschrieben? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das so irgendwie so gerade in dieser Kategorie Shoe Dog von Phil Knight wäre es natürlich auch sehr geil, mal so ein Buch über die ganze Netflix-Story und wie das alles entstanden ist und so weiter zu lesen. Und dann, lustigerweise, genau als ich das dann sozusagen bei Audible ja, wie sagt man das, gegoogelt habe oder was auch immer gesucht habe, war es einfach kurz nach der Veröffentlichung von eben dem Buch No Rules Rules. Ja, also sozusagen das ja, Konzept von Netflix, was Netflix halt so stark auch ja, unterscheidet von vielen anderen Unternehmen, nämlich was die ganzen Themen angeht, wie Regelsetzung, Feedback, Kritik. Fähigkeit, Umgang mit Kritik und wer darf sich wie viel Arbeit nehmen, Urlaub nehmen und was so moderne Arbeit und so weiter angeht. Und halt eben dieser meritokratische Ansatz, wenn ihr so wollt, dass man die Ergebnisse eigentlich über alles stellt. Ja, also es kommt bei Netflix nicht darauf an, wie viel du arbeitest. Und wenn du 24 Stunden da bei denen sitzt, dann wirst du dort keine Bonuspunkte sammeln, weil bei denen geht es einfach um die Ergebnisse. Und die gehen halt in diesem Hörbuch eigentlich ziemlich spannend so darauf ein, wie sie halt so einzelne Konzepte, die sie auch in Unternehmen davor falsch gemacht haben, bei Netflix geschafft haben, so zu implementieren, dass auch die Top-Performer, die in dem Unternehmen arbeiten, eben dauerhaft dort bleiben wollen und halt nicht so dieses Problem bekommen, dass sie durch diese schieren, endlosen Prozesse, die ja normalerweise je größer ein Unternehmen wird, dann häufig eingesetzt werden, um eben ja, Handlungen zu definieren und überhaupt so zu gewährleisten, wie gearbeitet wird. Also du kannst dir so ein ganz gewöhnliches, großes europäisches Börsenunternehmen nehmen und du wirst halt immer sehen, dass es eigentlich für sehr, sehr, sehr viele Bereiche des Unternehmens ganz gewöhnliche Ablaufprozesse gibt. Also du willst dir zum Beispiel einen Urlaub genehmigen lassen oder du willst dir als Marketingdirektor ein Budgetgenehmigung genehmigen lassen, dann gibt es dafür einen so fest definierten, vorgeschriebenen Prozess, weil sowas natürlich wieder vorkommt und man will halt eben alles vereinheitlichen, man will eine Struktur, weil die ganzen Controller und so brauchen natürlich auch ihre entsprechenden korrekten Daten und so und man will alles immer schön kontrollieren, ja, und dafür braucht man eben Prozesse, ja. Aber das große Problem, was natürlich Prozesse mit sich bringen, ist, dass alles viel, viel langsamer wird und in gerade dieser jetzigen Zeit man sehr häufig gar nicht die Möglichkeit hat, immer so langsam zu reagieren. Also heute geht es nicht mehr so sehr auch darum, was du machst, sondern wie schnell du etwas umsetzen kannst. Sowohl als private Person als auch als Unternehmen. Speed of Implementation. Wie schnell kannst du reagieren auf eine gewisse Lage, also auf ein neues Risiko, was sich auf einmal manifestiert? Und wie schnell kannst du zum Beispiel dieses gesamte Unternehmen darauf ausrichten, sich neu zu erfinden, neu zu reagieren und eben nicht selbst disruptiert zu werden. Also mit diesem klassischen Vergleich der Titanic, wie kannst du eben nicht wie diese Titanic, obwohl du schon den Eisberg siehst, trotzdem direkt drauf zusteuern, weil du einfach so ein riesiges Schiff bist, was man nicht so einfach bremsen und manövrieren kann, sondern wie kannst du ganz easy an so einem Eisberg dann eben, wenn du ihn siehst, eben vorbei manövrieren. Und dazu musst du halt eben agil sein und Prozesse verhindern eben ein gewisses Maß an Agilität. Und in diesem Buch gehen sie halt dann sehr detailliert darauf ein, wie sie dann zum Beispiel die einzelnen Konzepte umsetzen und auch welche Probleme dann jeweils mit dieser Umsetzung geschehen. Und eine Sache, die ich besonders interessant fand, das hebe ich jetzt hier noch kurz heraus, ist das ganze Thema Kritik und Feedback. Also bei Netflix ist es zum Beispiel ganz normale Unternehmenspolitik, dass auch ein Mitarbeiter auf der untersten hierarchischen Ebene, ja, also jemand, der eigentlich ganz weit weg von irgendwelchen wichtigen Managementpositionen ist, ganz ehrliches und offenes Feedback geben kann, selbst dem höchsten Top-Manager, und dieses Feedback halt auch ernst genommen wird. Das heißt, dort ist es nicht so, dass der Chef oder die oder ja, einfach die höheren Managementpositionen die Sachen festlegen. Und dann, wenn irgendwie so, ich meine, jedes Unternehmen und jeder Chef sagt natürlich immer, ja, deine Meinung zählt was, aber das wissen die meisten von uns, ja. So, wenn du dann mal irgendwie eine Idee einbringst oder wenn du irgendwas sagst, dann heißt es ja, schön, gut, klingt interessant, aber meistens wird es natürlich nicht ernst genommen, dieses Feedback und diese Kritik und so, ja. Und die zeigen halt, wie sie das bei Netflix implementiert haben, auch welche Fehler sie gemacht haben. Zum Beispiel hat das dazu geführt, dass manche Leute einfach angefangen haben, nur noch alles und jeden zu kritisieren und auch so richtig die teilweise richtige Zyniker eingestellt haben und im Unternehmen hatten, die ganze Unternehmenskultur aber dann wiederum dadurch kaputt gemacht haben oder zumindest gefährdet haben, weil sie einfach nur die Leute beleidigt und kritisiert haben, immer unter diesem Deckmantel mit, ja, wieso, ich gebe doch nur Feedback und ich habe doch nur Kritik. Man wird ja wohl noch kritisieren dürfen. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich werde mit dem auch tagtäglich konfrontiert, nämlich natürlich auch auf YouTube und so, wenn ich immer wieder auch mit Kritik mich konfrontiert sehe. Und das ist auch ein Punkt, den viele Leute sich mal unbedingt dieses Buch lesen sollten, weil, und das ist nämlich der Aspekt, wie Netflix es dann wieder hinbekommen hat, dieses Feedback und Kritikkonzept umzusetzen und dass es halt in die richtige Bahn läuft. Nämlich, sie haben gesagt, Kritik darf richtig scharf und inhaltlich heftig sein und Feedback, aber diese Kritik muss immer wohlwollend sein. Ja, es geht nicht darum, jemand runterzumachen und zu kritisieren und zu sagen, boah, das ist jetzt total schlecht und so, einfach nur damit man sein Feedback dahin rotzt, sondern es geht immer darum, ja, dem Menschen, den man kritisiert, zu helfen. Also wohlwollend zu sein in seinem Feedback. Nicht einfach nur Feedback geben, um jemanden zu verletzen oder um irgendwie seinen Frust abzuladen oder so, sondern zu sagen, wie kann ich etwas so formulieren und kritisieren, dass ich tatsächlich dadurch einen produktiven Austausch gewährleiste, ja? Und dann wundern sich manche Leute immer, wenn man sie dann blockt oder so, weil sie sagen, ich habe doch nur kritisiert, du bist nicht kritikfähig und so. Ja, sorry, aber wenn du sozusagen das 30. Mal immer wieder unter ein neues Video irgendeinen nervigen Kommentar bringst, der einfach überhaupt nicht wohlwollend ist, dann wunder dich bitte nicht, wenn das nicht als sozusagen konstruktive Kritik ernst genommen wird, ja? Und das ist auch ein Aspekt, den ich immer versuche umzusetzen, wenn ich irgendwie merke, ich will jemandem Feedback geben oder ich will jemanden kritisieren für irgendwas, dass ich erstmal, bevor ich es anfange umzusetzen, dass ich erstmal überlege, okay, wie kann ich jetzt wirklich das so formulieren und wie kann ich es so an diese Person herantragen, dass ich dadurch gleichzeitig signalisiere und zeige, hey, guck mal, wir sitzen im selben Boot und ich will dir nicht irgendwie zu nahe treten oder so, sondern ich will einfach nur dir helfen, ja. Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt hier, unter anderem in diesem Buch, aber es gibt noch viele andere natürlich, also von Urlaubsregeln bis vielen, vielen anderen Sachen, die Netflix halt eben ganz anders macht als andere Unternehmen und wie sie selbst als Milliardenkonzern halt immer noch sehr agil und ja, so agieren können. Okay, ja, so viel zum Buch No Rules Rules von Reed Hastings und Aaron Meyer. Und dann kommen wir auch zum letzten Buch, was ich dieses Jahr gelesen beziehungsweise auch mir angehört habe. Also die meisten Bücher höre ich mir einfach mittlerweile an. Und zwar ist das Buch Project Lightspeed von Joel Miller. Und das ist tatsächlich so ein Buch, was ganz stark in diese Richtung Shoe Dog von Phil Knight auch geht, denn es handelt sich hier eben, kann man sagen, um nicht nur die Entstehungsgeschichte von der Firma BioNTech, sondern auch natürlich insbesondere über dieses Project Lightspeed, also das Projekt, was ja im Januar 2020 letzten Jahres gestartet wurde und was dann innerhalb von 9 Monaten, also in der sagenhaft schnellen Zeit von 9 Monaten, von eigentlich einem absoluten Newcomer im Bereich der Biotechnologie, ja, den ersten hochwirksamen Impfstoff zugelassen bekommen hat und wie das alles so passiert ist. Und da oder Joel Miller ist halt eben tatsächlich dem Unternehmen drin gewesen. Also da gibt es sehr viele Anekdoten und einzelne ja, Passagen, wo man ganz genau merkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur von irgendeinem Handelsblatt-Artikel irgendwie übernommen, sondern da sind halt teilweise auch Empfindungen, Gespräche, Verhandlungen und so weiter, die zu dieser Zeit stattgefunden haben oder auch schon davor dann mit aufgezählt und mit beschrieben. Und was mich so ein bisschen überrascht und auch aber dann beeindruckt hat, war, wie scharf und wie krass dort ins Detail gegangen wird. Also auch, das war dann teilweise, fand ich fast schon wieder ein bisschen zu heftig, gerade bei diesen ganzen biologischen Erklärungen von den Impfstoffen und so, weil das ist dann schon ein halbes Biologie-Lexikon teilweise, aber es geht wirklich sehr, sehr, sehr stark ins Detail, auch der Funktionsweise von mRNA und wie das alles entstanden ist und dann eben natürlich um Ujvari und die Özlem Türeci, wie sie halt eben BioNTech gegründet haben und schon ihr vorheriges Unternehmen Ganymed, wer die Investoren dort waren, unter welchen Voraussetzungen sie sich getroffen haben. Ja? Und dass eigentlich diese mRNA-Impfstoffe schon, kann man sagen, 20 Jahre in der Entwicklung sind. Also der BioNTech-Impfstoff jetzt gegen Corona wurde ja innerhalb von 9 Monaten entwickelt, aber man kann sagen, der Grundstock dafür, dass das passieren konnte, dass innerhalb von 9 Monaten dieser Impfstoff hergestellt werden konnte, hätte nicht ohne diese Forschung, die sie seit 20 Jahren in diesem Bereich tätigen, hätte das niemals funktioniert. Das heißt, man kann sagen, eigentlich haben sie schon 20 Jahre an diesem Impfstoff gearbeitet, ja. Und das sind halt einfach so viele Anekdoten und Sachen drin, die man einfach in so normalen ja, Artikeln in der Zeitung und so niemals finden wird. Und deswegen auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung hier am Ende nochmal, was das Buch angeht, Project Lightspeed von Joel Miller. Ja, und das war es dann eben auch schon mit den 4 Büchern, die ich dieses Jahr gelesen bzw. gehört habe. Ich hatte mir auch gar kein konkretes Ziel irgendwie gesetzt, wie viele Bücher will ich irgendwie lesen oder hören oder so. Und ich habe aber für nächstes Jahr ein Ziel, und zwar, weil ich neulich bei Facebook so eine Erinnerung bekommen habe. Man kriegt ja dort immer ab und zu so Erinnerungen an Beiträge, die man früher irgendwann mal verfasst hat. Und da hatte ich dann neulich irgendwie so einen Beitrag von meinem rationalen Kapitalisten, den ich da vor 4 Jahren angeblich gepostet habe, ja, im Dezember 2017. Da wurde dieses Buch veröffentlicht. Und eigentlich, ja, habe ich ja für dieses Jahr ein großes Ziel, muss ich leider sagen, verfehlt. Eigentlich wollte ich nämlich, dass dieses Jahr auch unterm Weihnachtsbaum von natürlich möglichst vielen Lesern schon mein neues Buch, wo es um Risiko geht, und zwar nicht nur im Risiko im Bereich Aktien, sondern im Risiko allgemein. Das sollte eigentlich schon dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum liegen. Aber abgesehen von den einzelnen Ideen und Konzepten und der Message und vielen, vielen einzelnen Gedanken, die ich da schon aufgeskriptet habe, habe ich da noch nicht mal ansatzweise irgendwie so eine Erzählung hinbekommen oder irgendwie einen kohärenten, ja, roten Faden gefunden, als dass ich da irgendwie jetzt irgendwie in letzten 2 Wochen, 3 Wochen da irgendwie schnell das zusammenschreiben könnte und dann irgendwie ein Buch zu haben, worauf ich wirklich stolz sein kann, ja. Und das will ich aber. Und deswegen nehme ich mir da noch mehr Zeit für. Und deswegen ist das große Ziel, nach 5 Jahren, nächstes Jahr dann 2022, unterm Weihnachtsbaum, dieses neue Buch dann herauszubringen. Und das ist auch das Interessante, weil natürlich hätte ich jetzt nach dem rationalen Kapitalisten sofort nachlegen können. Ja, und gerade wenn man jetzt natürlich eine etwas größere Reichweite hat, kann das auch echt lohnenswert sein, viele Bücher zu schreiben. Aber ich muss doch ehrlicherweise sagen, ich habe einfach nach dem rationalen Kapitalisten erstmal echt viel von dem, was ich glaube zu wissen oder was ich so an Erfahrung gesammelt habe, erstmal aufgeschrieben. Ja? Und was soll ich jetzt dann ein halbes Jahr später auf einmal jetzt wieder an zusätzlichen Erfahrungen gewinnen oder an neuen Sachen irgendwie auf einmal aufgeschnappt haben, dass es sich schon wieder lohnt? Das heißt, ich muss erstmal immer so ein bisschen Zeit Revue passieren lassen, bevor ich irgendwas nachlesen kann oder nachlegen kann. Und jetzt, ja, jetzt nach 5 Jahren kann ich sagen, gerade vor allem, weil ich ja auch schon 2017 öffentlich über Aktien und Börse und so geschrieben oder geredet habe und Kolumnen teilweise verfasst habe bei Finanzen.net damals und viele Interviews gemacht habe und tausende Videos hochgeladen und tausende Artikel gelesen und viele Sachen erfahren habe. Und es gab so viele Sachen jetzt, nicht nur die Pandemie, sondern auch die ganzen Wirecard-Geschichten und es gab Shorthandel und es gab so viele verschiedene Sachen sind schon wieder jetzt passiert in den letzten Jahren, dass jetzt, ich glaube, jetzt ist auch wieder genug passiert, dass ich halt wieder ein bisschen unterhaltsame Lektüre hier bereitstellen kann. Ja. Deswegen, ja, so viel erstmal schon von mir für das nächste Jahr 2022 und so viel erstmal von meinen Literatur, ja, Erkenntnissen und Empfehlungen für dieses Jahr. Und das war's für den heutigen Podcast. Ich freue mich auf nächste Woche und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen produktiven Tag. Bis dann. Ciao, ciao.